Heute, am 25. Januar, jährt sich bereits zum 16. Mal der Tag, an dem der 48-jährige Hartmut Balzke von einem Neonazi angegriffen und geschlagen wurde. 2 Tage später ist Balzke im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Täter Dirk Q. konnte recht schnell ausfindig gemacht werden. Doch sowohl die polizeilichen Ermittlungen als auch das Gerichtsverfahren und nicht zuletzt auch das milde Urteil führen im Nachhinein dazu, dass nicht nur Opferverbände das ganze Verfahren als Justizskandal bezeichnen. Der Familienvater Balzke lebte in Brandenburg und besuchte seinen Sohn in Erfurt. Gemeinsam mit ihm besuchte er an besagten Abend eine Geburtstagsfeier in einer Punker-WG im Erfurter Norden. Dort versuchen sich 2 offenkundige Neonazis Zugang zu der Party zu verschaffen. Als die rechte Gruppe das Haus verlässt, machen sich auch einige Punks auf dem Weg zu einer anderen Veranstaltung. Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung und kleineren Handgreiflichkeiten. Alle Beteiligten sind bereits alkoholisiert. Nach der Auseinandersetzung geht Dirk Q. in eine Kneipe, die als Treffpunkt für die rechte Hooligan-Szene bekannt ist. Als er diese später verlässt, sind Hartmut Balzke und ein Punk namens Sebastian in unmittelbarer Nähe. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen schlägt Dirk Q. zuerst Hartmut Balzke gezielt ins Gesicht, woraufhin dieser wie ein nasser Sack zu Boden fällt. Er ist sofort bewusstlos und erleidet durch den Aufprall eine Hirnschwellung, an der er 2 Tage später stirbt. Der Angreifer Dirk Q. schlägt außerdem den Punk Sebastian nieder.
Das war's aber nicht, weil er hat den Begleiter von ihm dann auch noch angegriffen, zu Boden geschlagen und auf dem Boden so getreten, dass unbeteiligte Zeugen, Nachbarn gesagt haben, sich noch Jahre später daran so genau erinnert haben, weil sie das so schrecklich fanden, wie jemand mit jemandem, der schon bewusstlos am Boden liegt, den Kopf wie ein Fußball, hieß es, getreten haben.
So Sebastian Schamer, der den Punk Sebastian als Nebenklageanwalt im Prozess vertritt. Sebastian Q. wird so schwer verletzt, dass er eine Nasenbein- und Gesichtsfraktur erleidet, sowie ein Schädelhirntrauma. Sein Schädel muss später mit Titanplatten stabilisiert werden. Nachbarn beobachten das Geschehen, eilen den Verletzten zur Hilfe und rufen schließlich die Polizei. Diese versucht den Vorfall zu rekonstruieren und ist hier auf die unterschiedlichen Aussagen von Zeuginnen und Zeugen angewiesen.
Das hat die Polizei so auch vermerkt und gesagt, naja, wir können nicht mehr alles rekonstruieren, aber fest steht für uns, der Dirk Q. hat diese beiden Leute angegriffen und ist auch für den Tod von Hartmut Balzke verantwortlich. Das ist erstaunlich eigentlich, die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt, ich habe es gerade nochmal hier, bereits am 25.02.2003, also genau einen Monat später vermerkt und der Staatsanwaltschaft geschickt. Dirk Q. war zu dem Zeitpunkt unter zweifach laufender Bewährung. Und er war auch einschlägig wegen Propagandadelikten bestraft, auch wegen Körperverletzung, Bedrohung und so weiter. Die Staatsanwaltschaft hat, das finde ich als Strafverteidiger ziemlich überraschend, bei dem Delikt keinen Haftbefehl beantragt. Sie hat dann ein knappes Jahr später Anklage erhoben wegen Körperverletzung mit Todesfolge, nicht wegen Totschlag oder gar Mord, hinsichtlich Hartmut Balzke und hinsichtlich Sebastian, so nenne ich ihn ja, wegen einfacher Körperverletzung, obwohl mit dem Schuh quasi mehrfach gegen den Kopf des schon Bewusstlosen getreten worden war. Diese Anklage ist dann zum Landgericht Erfurt gegangen und das Landgericht Erfurt hat gesagt, naja, ist keine Haftsache, wir haben genug andere Sachen zu tun, das interessiert uns nicht und haben 2006, also 3 Jahre später, gesagt, das ist nichts für uns, wir lehnen das ab, das zu verhandeln, das soll das Amtsgericht machen. Und zwar haben die gesagt, das ist dann nur Beteiligung an einer Schlägerei, was strafrechtlich der geringere Vorwurf ist. Man muss dazu wissen, Körperverletzung mit Todesfolge, jetzt mal unabhängig, ob das die richtige Einschätzung war, ist ein Delikt, was mit 3 Jahren bis 15 Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird. Also Minimum sind 3 Jahre. Wenn jemand unter doppelt laufender Bewährung ist, ist es eigentlich normal, dass eine Staatsanwaltschaft in so einem Fall einen Haftbefehl beantragen würde. Also ganz eindeutig. Ich bin überhaupt kein Fan von Haftbefehlen, also in keinem Fall. Aber wenn ich das mit anderen Fällen vergleiche, die ich verteidige, da kriegen Leute wegen wesentlich weniger, wegen Diebstählen beispielsweise einen Haftbefehl. Hier ging es um einen Toten.
So der Verteidiger Schamer weiter. Doch nicht nur die Tatsache, dass der Q. trotz zweifach laufender Bewährung aufgrund von Körperverletzung und dem Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen weder festgenommen noch dem Haftrichter vorgestellt wird, sondern auch die Beweismittelfeststellung seitens der Polizei ist mehr als fragwürdig. Zwar wird die Wohnung des Beschuldigten durchsucht, jedoch viel zu spät, sodass lediglich Schuhe mit entsprechenden Blutspuren der Opfer sichergestellt werden konnten. Wenngleich Zeugen davon berichten, dass sich der Täter an besagten Abend in einer bekannten Hooligan-Kneipe aufhielt und er außerdem unter anderem wegen des Zeigen des Hitlergrußes unter Bewährung stand, suchten die Polizisten in der Wohnung nicht nach Zeichen oder Verbindungen, die einen rechtsextremen Tathintergrund belegen könnten. Die Motivation in diese Richtung zu ermitteln, sei laut Verteidiger Schamer nicht zu erkennen gewesen.
Das zog sich im Übrigen durch die gesamten Ermittlungen bis hin zum Landgericht. Da kann ich später nochmal genauer darauf eingehen, dass zwar ermittelt wurde, auch oberflächlich viel gemacht wurde erstmal, aber das völlig empathiefrei war. Also die Opfer waren quasi so, ja, muss man halt irgendwie ermitteln. Ja, aber eigentlich war man unwillig und man hatte keinerlei Mitgefühl, wie sich später auch im Prozess gezeigt hat.
Nach langem Hin und Her beginnt die Hauptverhandlung erst im März 2008, also mehr als 5 Jahre nach der Tat. Der damals 23-jährige Dirk Q. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Die enorme zeitliche Verzögerung des Prozesses spielt letztlich dem Täter in die Hände. Seine Einträge im Bundeszentralregister werden wegen Verjährung gelöscht, sodass er zur Urteilsverkündung nicht mehr vorbestraft ist. Auch Zeugen aus der Punker-WG ausfindig zu machen, war nicht einfach, weil viele von ihnen zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in Erfurt lebten. Diejenigen, die sich vor Gericht zu der Tat äußerten, wurden teils zu alledem auch noch wegen offener Geldstrafen verhaftet. Dennoch waren es vor allem die Aussagen der Nachbarn, die sich aufgrund der enormen Brutalität auch 5 Jahre später noch sehr genau an den Abend erinnern konnten, die zur Rekonstruktion wesentlicher Punkte beigetragen haben.
Einer sagte, wie gesagt, ich erinnere mich noch heute, wie der mit blutigem Schuh diesen Kopf immer wieder getreten hat. Und das war der Kopf von meinem überlebenden Mandanten Sebastian, der danach einen Gesichtstrümmerbruch hatte und mehrere Platten implantiert hatte.
Erinnert sich Verteidiger Schamer. Trotz aller Beweise, eindeutiger Zeugenaussagen und der enormen Brutalität der Tat endet der Prozess mit einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren für Dirk Q. Nicht zuletzt, weil die vergangenen Bewährungsstrafen zum Tatzeitpunkt bereits verjährt sind. Die Richter begründen die geringe Strafe damit, dass der Täter seitdem nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei. Einen rechten Hintergrund will das Gericht außerdem auch nicht erkennen. Der Kontakt zur rechtsradikalen Szene von Dirk H. habe durch Wehrdienst und eine feste Beziehung abgenommen, so die Richter.
Das schlimmste Erlebnis im Gerichtssaal fand ich, dass am Ende in der Urteilsbegründung der Richter gesagt hat, naja, allein die Tat sei für den Angeklagten ja ein heilsamer Schock gewesen, weil danach sei ja dann nichts mehr passiert.
Resümiert Schamer. Den Angriff auf Nebenkläger Sebastian, bei dem eben dieser unter anderem einen Gesichtstrümmerbruch erlitt, bewertet das Gericht lediglich als leichte Körperverletzung. Rückblickend kritisiert der Verteidiger der Betroffenen auch die Berichterstattung lokaler Medien, wenn er feststellt,
dann die Berichterstattung in der Presse über den Prozess, da war genau von der gleichen Empathiefreiheit geprägt wie die Ermittlungen. Also da ging es dann darum, dass Alkoholgeruch im Gerichtssaal war, dass einer der Nebenkläger den Angeklagten beschimpft hat, der immerhin seinen Vater umgebracht haben soll. Aber das spielte dann keine Rolle. Das waren die Punks, die waren irgendwie doof, ja, mit denen musste man sich jetzt auch noch im Gerichtssaal rumstreiten, nur weil da einer umgebracht worden ist. So war der für mich der Tenor der Berichterstattung, was nochmal extrem verletzend gewesen sein muss für die Betroffenen. Ja.
So Sebastian Schamer. Nun fragen sich nicht nur die Betroffenen und Angehörigen, sondern ebenso Opferberatungsstellen, warum der offensichtlich rechte Tathintergrund in der Ermittlung und auch im Gerichtsverfahren für die Behörden keine Rolle gespielt haben.
Und das ist typisches Verhalten aus meiner Sicht für die Ermittlungsbehörden in dieser Zeit. In Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern gewesen. Ich kenne das auch aus Sachsen-Anhalt oder Sachsen, wo das genauso verläuft und mitunter auch noch heute genauso ist, was einfach damit einhergeht, dass rechte Gewalt bagatellisiert wird, nicht als quasi Motivation ermittelt wird. Und das ist also aus meiner Sicht auch als Strafverteidiger völlig absurd, weil bei Tötungsdelikten immer die Motivation ein erhebliches Moment ist, weil auch unterschieden werden muss, gibt es zum Beispiel Mordmerkmale oder nicht, und ja erstmal zumindest ermittelt werden muss. Ja, man muss das ja am Ende nicht feststellen, aber Ermittlungen könnte man sich schon vorstellen. Ja, also wenn jetzt jemand, nehmen wir mal an, ganz anderer Fall, erschießt den Nebenbuhler, ja, dann würde jeder sagen, Eifersucht kommt als Tatmotiv in Betracht, man würde mal gucken, ob das stimmt. Und wenn hier zwei Neonazis eine Punker-WG angreifen und am Ende jemand tot ist und einer schwerst verletzt, dann könnte man ja mal überlegen, ob das ein politisches Motiv ist und dazu ermitteln. Ist aber nicht passiert. Und das setzt sich fort. Und das hat natürlich auch einen Hintergrund bei der Polizei. So.
Stellt Schamer kritisch fest. Hartmut Balzkes Todesfall und die mangelnde Bereitschaft der Ermittlungsbehörden, ein rechtes Tatmotiv zu erkennen, ist in Deutschland jedoch kein Einzelfall. Laut Tagesspiegel und Zeit Online-Recherchen wurden seit 1990 mindestens 169 Menschen von extrem Rechten getötet. Und von der Bundesregierung offiziell anerkannt sind jedoch nur 83. Im Kontext der Aufdeckung des rechtsextremen Terrors durch den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund entbrachte auch eine Diskussion um die Anerkennung der betroffenen Perspektive und um die Aufarbeitung der Todesopfer rechter Gewalt. Nach Überprüfung des Bundesinnenministeriums wird jedoch in Thüringen lediglich ein Fall als rechtsmotivierte Tat eingestuft, von insgesamt 8 Todesfällen seit 1990. Auf Initiative der rot-rot-grünen Landesregierung stellt das Land Thüringen nun Mittel bereit, damit ein unabhängiges Institut sich die Fälle noch einmal genauer anschauen kann. Doch warum ist es eigentlich so wichtig, dass eine rechte Ideologie als Tatmotiv anerkannt wird? Der Anwalt Sebastian Schamer hierzu.
Ich habe relativ viele Hinterbliebene von Todesopfern rechter Gewalt vertreten. Und es war immer, also das im ersten Gespräch, immer klar, ich will wissen, was passiert ist und warum. So, warum musste mein Vater, mein Sohn, mein Bruder sterben? Das ist das Erste. Das Zweite war auch immer, was ich in unterschiedlicher Ausprägung, aber eigentlich immer erlebt habe, war eine Fokussierung der Polizei, der Ermittler darauf, dass das Tatopfer irgendwas selber mit verschuldet haben muss. Irgendwas muss er doch gemacht haben. Und das hat den Hinterbliebenen unglaublich auf den Nägeln gebrannt, weil festgestellt werden musste, nein, war so nicht.
Die Frage nach dem Motiv für eine Gewalttat ist aber nicht nur für die Angehörigen von Bedeutung. Ebenso ist das Motiv entscheidend für die juristische, moralische und damit auch für die gesellschaftspolitische Bewertung einer Tat. Problematisch sieht Schamer die bisherigen Bemühungen der Aufarbeitenden seitens staatlicher Behörden darin, dass sich bei der Neubewertung der Fälle nur auf bestehende Ermittlungserkenntnisse bezogen werden kann. Katharina König-Preuß, Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Antifaschismus der Partei Die Linke, sieht vor allem die Untersuchung durch unabhängige Institute deswegen als neue Möglichkeit.
Es gibt ja den einen Vorteil, dass eben auch dann Initiativen bzw. Beratungsstellen mit einbezogen werden. Das heißt, die reine Aktenlektüre wäre definitiv nicht hilfreich, wobei mindestens in 2 Fällen von Todesopfern rechter Gewalt, mutmaßlichen Todesopfern rechter Gewalt in Thüringen, auch die Akten das schon hergeben und trotzdem das nicht zu einer entsprechenden Einordnung oder auch nur Thematisierung im Prozess geführt hat. Und allein um diese Debatten und diese auch teils aus der Gesellschaft kommenden Infragestellungen, denen was zu nehmen, allein dafür ist es notwendig. Und das merke ich, oder haben wir ja, wer es mitgeschaut hat, in den Debatten im Thüringer Landtag ja auch gehabt. Warum denn nur? Ist doch egal, das spielt doch keine Rolle mehr. Das Geld, was da reingeht, lieber woanders hinstecken und so weiter und so fort. Und nein, wenn wir dem, was zurzeit auch oder was seit Jahren los ist, was entgegensetzen wollen, dann kann das nicht nur im Hier und Jetzt geschehen, sondern dann muss das, was in der Vergangenheit geschehen ist, mit Teil des Werden, also um eben Verantwortungsübernahme, Konfrontation, Auseinandersetzung und so weiter und so fort. Und ich finde das so, vielleicht ein letztes noch, ich finde das so spannend, diese Entmenschlichung, die damit einhergeht, das sind Begrifflichkeiten, die eben heutzutage die AfD nutzt, wenn man sie als Rassisten tituliert. Dann würden sie entmenschlicht. Also wo es findet so ein Weichspülprozess in einem gewissen Sinne statt, der AfD nutzt. Und wir müssen den umkehren. Also wir müssen ganz klar sagen, welche Begrifflichkeiten sind für welche Taten, für welche Übergriffe verwendbar und welche nicht. Und das geht eben los damit, dass diejenigen, die von Rechten so angegriffen wurden, dass sie gestorben sind, da geht es mir jetzt nicht um Mord, sondern Todesopfer rechter Gewalt, dass denjenigen und ihren Angehörigen in der Form zumindest eine ich sag jetzt mal, Aufklärung zugute kommt, mit der sie dann die, die noch leben, weiterleben können. Und die, die nicht Angehörige sind, aber vielleicht politisch sich engagieren, damit auch arbeiten können. Ich halte das für wichtig, dass man sagen kann, es ist nicht nur einer in Thüringen, sondern es sind mindestens so und so viele. Und das ist nur das, was wir sehen. Da hat Sebastian Schamer vollkommen recht.
Auch Christina Büttner von ESRA, der Beratungsstelle Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, hofft auf eine positive Wirkung der Aufarbeitung bisheriger Todesfälle. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass seitens Polizei und Justiz eine Bereitschaft zu erkennen sei, aus den gewonnenen Erkenntnissen zu lernen.
Und was vorhin auch nochmal gesagt wurde, diese Weichspülen, ich sehe es als eine richtige Verschiebung. Im Moment findet eine regelrechte Verschiebung statt von, dass eigentlich rechte Tatmotivationen, rassistische Tatmotivationen entkräftet werden, indem man irgendwas dagegen setzt, das skandalisiert und so tut, als würde es dieses große Problem gar nicht geben. Und das ist total gefährlich und schadet auch allen Betroffenen, allen Hinterbliebenen nochmal. Und also gerade jetzt auch die Hinterbliebenen im NSU-Verfahren oder auch in anderen, das ist noch einmal ein Tritt und das tut unglaublich weh, weil das Menschen ganz viel nimmt, auch das Vertrauen in die Gesellschaft. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, auch wenn manche Leute sagen, die Gesellschaft wäre für manche vielleicht nicht wichtig. Das stimmt nicht. Für jeden ist das wichtig, wo lebe ich, in welchem Umfeld und wie gehen Leute damit um. Wir sagen so schön, der Rechtsstaat in Deutschland existiert und wir können uns darauf verlassen. Leider kann sich nicht jeder Mensch gleich darauf verlassen. Und ganz schnell kann man auch zu dieser Gruppe gehören, die sich nicht darauf verlassen kann. Also wie schnell wird man, nur weil man Opfer eines Nazi-Angriffs geworden ist, als linksextrem oder sonst wie tituliert, auch wenn das gar keine Selbstbeschreibung ist. Also das ist auch noch so eine Problematik, dass häufig die Betroffenen als etwas gesehen werden von den Täterinnen und Tätern, was als Motiv leitet dann, was zum Selbstbild der Betroffenen auch gar nicht passt. Und all diese Dinge werden nicht aufgearbeitet, sind gar nicht greifbar, wenn das gar nicht angesprochen wird im Verfahren. Und vom Verfahren erwarten sich doch sehr viele Menschen, die betroffen sind, die Zeuginnen und Zeugen sind, die irgendwie involviert sind, aber auch die im Umfeld sind, dass da ein Signal von ausgeht. Und wir können sagen, in Thüringen gibt es sehr viele Fälle, in denen dieses Signal nicht ausgegangen ist. Und das ist nicht in Ordnung und kann auch nicht so bleiben.
Stellt Christina Büttner von ESRA kritisch fest. Damals wie heute ist es wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen, eine Öffentlichkeit herzustellen und letztlich sich mit den Betroffenen zu solidarisieren, wie Büttner weiter ausführt.
Also es ist ganz oft hilfreich, wenn überregionale Medien aufmerksam werden auf Fälle, die in bestimmten Regionen stattfinden, sich abspielen, weil das den Druck erhöht auf die Menschen, die vor Ort leben und die dort arbeiten und die auch verantwortlich sind, die politisch verantwortlich sind oder an anderen Stellen verantwortlich sind. Es ist aber auch wichtig, dass regionale Medien sich einschalten und da wird es dann oft schwierig, weil das, genauso wie bei Polizeibeamten, je nachdem, was man da für Leute hat und wie man die für diese Thematik öffnen kann oder wie sie auch vorgebildet sind und was sie auch willens sind zu bearbeiten. Das ist sehr unterschiedlich und häufig, ich sag mal, in Thüringen haben wir da auch echte Problembereiche, wo es einfach auch total schwierig ist, mit den OTZ-Lokalredaktionen oder den Thüringer Allgemeine Lokalredaktionen, genau, in irgendeiner Weise was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und da wird auch dort, auch bei Medien, wird viel daran mitgewirkt, zu relativieren, wegzudiskutieren. Seifeld-Rudolstadt fällt mir da immer wieder sehr negativ auf. Also da, wo auch rechte Gewalt sich wieder mehr entwickelt. Du hattest das Beispiel gesagt mit dem Fall, wo die Polizei gar nichts dazu sagt. Die Medien könnten aber in so einem Fall ja nachrecherchieren, nachfragen, nachhaken.
Nachgefragt und nachgehakt wurde auch bei der Veranstaltung keine Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 in Erfurt. bei der Sebastian Schamer als Anwalt der Betroffenen, die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß und Christina Büttner von Esra den konkreten Todesfall von Hartmut Balzka als Anlass genommen haben, um über das heute immer noch aktuelle Problem der Bagatellisierung rechter Gewalt zu sprechen. Bei aller Brutalität der Tat und deren skandalöser juristischer Aufarbeitung und Bewertung ist das Schicksal Hartmut Balzkes nur wenigen bekannt. Wie sollte also ein angemessenes Gedenken an Hartmut Balzke laut der drei Gesprächspartnerinnen aussehen?
Ich glaube, es wäre cool, wenn am Freitag in Erfurt der Name und ermordet oder getötet durch rechte Gewalt an unterschiedlichsten Stellen auftaucht. Ob mit Gesicht dazu oder nicht, ist erstmal irrelevant, aber der Name ist plötzlich da, am Bahnhof, auf dem Anger, an den Plätzen, wo viele Leute unterwegs sind. Und vielleicht trägt ja so eine kleine Störung dazu bei, dass dann doch der ein oder die andere Lokalpresse und so weiter und so fort dann nochmal hinterfragt, wer ist das eigentlich gewesen?
Wichtig ist auch zu sagen, es gibt Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen, es gibt Todesopfer rechter Gewalt in Erfurt, und zwar wahrscheinlich sogar mehr als die, die auf der Liste stehen. Es ist wichtig zu sagen, hinschauen und einfach darüber sprechen. Also dieses Signal weitergeben. Es ist nicht egal.
Also ich glaube, Hartmut Balzke und auch Sebastian, das sind einfach welche von uns. Ich finde so ein einfach auch eine Empathie mit den Leuten unglaublich wichtig, die ihnen von allen, die da ermittelt haben, nicht entgegengebracht worden ist. Und ich glaube ja, dass ganz oft kolportiert wird, das interessiert keinen mehr, das ist Alltagsgeschehen. Stimmt nicht. In Berlin sind in diesem letzten Jahr über 200.000 Leute bei Unteilbar auf die Straße gegangen. Und ich glaube, es gibt eine ganz breite Öffentlichkeit, die das nicht okay findet und die das eigentlich auch gemeinsam nicht sehen will. Und wenn mir zum Beispiel Zeitungen überregional oder so sagen, wir können das bei unseren Redaktionen gar nicht mehr durchbringen, weil die interessiert das nicht, dann liegen die falsch. Und das muss man denen vielleicht auch, indem man so eine Solidarität auch über soziale Medien teilt, über quasi größere Zusammenhänge versucht mitzuteilen. Und das ist auch ein Mittel, um darauf aufmerksam zu machen, sich gemeinsam zu solidarisieren und vielleicht auch am Ende einfach nochmal, ja, an Hartmut Balzke zu denken.